Hallo, mein Zwilling. Du sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt?
Ja, auf jeden Fall. Irgendwie merkst du nicht, wir werden größer und wachsen und es wird auch immer enger hier drin. Es muss doch da draußen etwas anderes
Nee,
geben.
nee, 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 das glaube ich nicht. Nö,
Ja,
weil. Guck mal, also nach der Geburt ist vorbei. Nö,
Puh.
nö, das glaube ich nicht. Und
Vorbei?
übrigens, wie soll denn das aussehen?
Also, ich denke schon, es muss irgendwie weitergehen. Also, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie es da draußen sein wird. Aber schau, manchmal ist es hier drin etwas heller und es ist wieder dunkler. Da draußen wird bestimmt Licht sein. Und ja, wir müssen doch irgendwie raus. Und ich denke, ja, vielleicht werden wir ja krabbeln und dann laufen und sogar mit dem Mund essen.
Was? Das ist doch Quatsch. So was habe ich noch nie gehört mit dem Mund essen. Lächerlich. Echt wahr. Guck mal, wir schwimmen hier in dem besten Wasser. Mit der Nabelschnur werden wir natürlich mit dem besten Futter essen. Ja, ernährt. Besser kann es doch nicht gehen. Ich glaube an sowas nicht. Nee, nee, nach der Geburt. Nee, da ist vorbei.
Zugegeben, Brüderchen, es ist schon gut. Aber ich denke schon, dass es da draußen ein Leben geben wird. Warum denkst du das denn nicht? Oh, also, ich denke, wir werden dann unsere Mutter sehen
Was?
und sie wird für uns sorgen. Hier drin sind wir versorgt und draußen irgendwie auch.
Ich höre immer nur Mutter. Das gibt es nicht. Guck mal, eine Mutter kann es nicht geben. Guck dich doch mal um. Ich sehe keine Mutter. Ich spüre keine Mutter. Ich höre keine Mutter. Also eine Mutter gibt es nicht. Quatsch.
So genau weiß ich es auch nicht zugegeben. Es wird irgendwie an, wir können uns das einfach nur noch nicht so richtig vorstellen. Also ich denke, sie wird gut für uns sorgen. Und weißt du,
Also ganz ehrlich, nein, schau mal, nach der Geburt, definitiv. Es gibt ja auch keine Beweise. Ist denn
Beweise?
nach, ist denn, jetzt hör mal zu, ist denn nach der Geburt jemand schon zurückgekommen? Das gibt es doch gar nicht.
Woher weißt du
Es
denn,
gibt
dass schon jemand
definitiv keine
zurückgekommen
Beweise. Nein,
ist?
nein, 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 nein.
Warst du etwa draußen?
Nö.
Woher kannst du es dann wissen?
Du, ganz ehrlich.
Ja, ich kann es auch nicht wissen, aber
Gar,
woher
nach,
weißt du
guck
es?
mal, nach der Geburt ist vorbei. Finne. Aus und vorbei. Deswegen, es ist gut so, wie es hier ist. Da ist schön warm. Wir werden versorgt. Wir schwimmen im besten Wasser.
Glaubst du, dass es so
Dann.
sinnlos ist? Also ich glaube nicht, dass es so sinnlos ist. Es muss doch einen Sinn geben, warum wir hier sind. Und unsere Mutter, die ist für uns da. Und ich glaube ganz fest, wenn wir draußen sind, dann werden wir sie sehen. Stell dir vor, und sie wird für uns sorgen.
Das glaube ich nicht. Das ist Quatsch. Definitiv.
Also hörst du nicht auch manchmal so ein Gebrabbel da draußen, ein Summen? Ein Singen und ganz besonders merke ich, wie warm es da plötzlich wird, wenn sie unsere Welt streichelt.
Wolfgang und Damaris, vielen Dank euch, ihr habt es richtig gut gemacht. Ein Leben nach der Geburt. Ich habe noch nie was davon gehört. Kann es das geben? An irgendeinem Punkt in seinem Leben stellt sich, glaube ich, jeder Mensch einmal diese Frage. Manch einer früher, manch einer später, manchmal kommt Krankheit oder ähnliche Dinge, die uns an den Punkt bringen, dass sich diese Frage auf einmal ganz präsent wird. Was kommt eigentlich nach dem Tod? Gibt es da überhaupt irgendwas? Und für Nicht-Christen, da mag das Leben nach dem Tod wie so eine Art Trostpflaster sein. Naja, ja, wer weiß, ist noch keiner zurückgekommen, ne? Glaub du das nur. Aber es gibt sehr viele Menschen, Christen, die sagen, ich weiß, dass es nach dem Tod weitergeht. Da muss es noch weitergehen. Und damit sind wir schon mitten bei unserem Thema heute. Wir wollen uns einen Blick auf das Leben danach werfen. Auf den Blick auf den Himmel. Was ist das für ein Ort und lohnt es sich, auf diesen Himmel zu warten? In unserer Themenreihe, in der wir gerade mittendrin sind, vor Weihnachten, da schauen wir uns, in diesem Bild gesprochen, verschiedene Lichtschalter Gottes an. Lichtschalter-Momente, wo durch Jesu Kommen ein Licht angeht in unserer Welt, wo etwas hell wird. Und vor 2 Wochen ging es darum, dass die Welt ein finsterer Ort ist. Ein Ort voller Leid, voller Krieg, voller Schmerzen und dass kein Mensch in der Lage ist, das Böse aus der Welt loszuwerden. Sagen, ich habe Mittel dagegen. Und wir haben auch gehört, wie durch Jesus Licht in diese Dunkelheit hineinkommt. Licht für alle, die an ihn glauben. Ein Licht, das schon jetzt und hier in unserem Leben, was wir als Christen haben, präsent ist. Und wenn ich diesem Lichtschalter einen Namen geben dürfte, dann würde ich diesen Lichtschalter nennen Freiheit für mein Leben. So als erster Lichtschalter. Letzte Woche hatten wir einen Martin bei uns zu Gast. Und er hat, von Martin haben wir gehört, dass Gott, also die Quelle des Lebens, sich durch Jesus zeigt, wie durch niemand anderen. So als würde Gott den Lichtschalter drücken und sagen, guck mal, jetzt kannst du mich sehen. Hier bin ich, hi. Und dieser Lichtschalter, ich würde ihn mal nennen, Gott erkennen. Und heute schauen wir uns einen dritten Lichtschalter an, am dritten Advent. Und diesen Lichtschalter, den nenne ich mal Perspektive. Perspektive für mein Leben. Zukunft, wo geht's hin? Was passiert da eigentlich? Das ist ein ganz heißes Eisen. Wie wird's denn mal im Himmel sein? Darf ich dir mal eine ziemlich krasse Frage stellen? Freust du dich auf den Himmel? Freust du dich auf den Himmel? Angenommen, jemand würde zu dir sagen, morgen wirst du sterben und in den Himmel kommen. Ich glaube auch, dass es eine Hölle gibt, aber angenommen, jemand würde dir schon zusagen, du kommst in den Himmel. Würdest du dann sagen, jawohl, check, ich freue mich. Ganz kurz überlegen. Also ich habe ehrlich gesagt ein bisschen gemischte Gefühle, ganz ehrlich. So überwiegend würde ich mich, glaube ich, freuen, aber ich würde mir auch ein bisschen Sorgen machen, wie geht es denn den Leuten, die ich zurücklasse? Meiner Familie, meinen Kindern, meiner Frau, meinen Freunden, meiner Familie in der Gemeinde. Aber auf der anderen Seite könnte mir auch nichts Besseres passieren. Aber trotzdem so ein bisschen gemischt. Und je nachdem, was du für eine Vorstellung davon hast, wie es mal im Himmel sein wird, ist der Himmel für dich mit Hoffnung verbunden, mit etwas, wo du sagst, ja, da will ich hin, oder eher mit Angst. Was kommt da? Ich erinnere mich an mehrere Gespräche, die ich so in den letzten Monaten hatte mit verschiedenen Leuten, die ich besucht habe bei uns in der Gemeinde, und mehrere haben mir gesagt, oh Steven, ich würde mich so freuen, wenn ich endlich heimgehen dürfte. Ich weiß, wo ich hingehe. Und du spürst diesen Menschen ab, diese Sehnsucht nach dem, was da kommt. Weil sie wissen, wo sie hingehen. Sie haben keine Angst, sondern ich will dorthin in diesen Himmel. Eine Sehnsucht, dass der Himmel der Ort ist, wo sie hingehören. Dass der Ort ist, wo ihre Bestimmung endlich zu einem Ziel kommt. Es geht nicht darum, lebensmüde zu sein, sondern zu wissen, was kommt denn danach. Nur dann wird diese Perspektive Himmel von Freude begleitet sein. Wenn ich nicht weiß, was da kommt, dann kann ich mich auch nicht darauf freuen. Und ich behaupte, dass die meisten Menschen gar nicht genau wissen, was kommt da eigentlich und deswegen auch sehr skeptisch sind. Worauf leben wir zu und wie muss ich mir den Himmel vorstellen? Darum wird es heute gehen und ich will 2 Vorbedingungen am Anfang vorne draus stellen, um das Ganze so richtig einzuordnen. Eine wichtige Sache bei diesem Thema, diese Vorbedingung ist, ich glaube, der Himmel ist ein realer Ort, wirklich ein Ort, aber er ist ziemlich schwer zu fassen, weil es ein Ort ist, der anders ist als alles, was wir kennen. Uns fehlen im Menschlichen die Worte, um diesen Ort wirklich präzise beschreiben zu können. Den Himmel zu erklären ist so, als würde ich versuchen, einem blinden Menschen Farben zu erklären. Ich habe nicht die Worte, um das richtig auszudrücken. Ich würde wahrscheinlich versuchen, irgendwelche Begriffe zu nehmen, die die blinde Person kennt. Also, keine Ahnung, vielleicht aus der Welt der Töne. Ja, wir haben ja heute ein ganz tolles Konzert hier. Da würde ich vielleicht versuchen, schwarz zu erklären mit einem Bass. So richtig so ein tiefer Bass. Genau, wir können das Bild dazu machen. So ein richtiger Bass. Wenn ich sage, das passt für mich in meinem Kopf dazu. Gelb ist dann bei mir vielleicht eher so wie das Trällern von einem Vogel. So, bip, 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 das passt, ja, das könnte ich mir vorstellen. Grün ist so beschwingt wie eine Geige. So, lalala, grün, da ist was Saftiges dabei. Und wenn ich blau beschreiben müsste, dann würde ich wahrscheinlich versuchen, das Plätschern von einem Bach zu nehmen. Und sagen, das ist blau, ist wie so ein Plätschern. Aber deswegen ist blau noch kein Bach und gelb kein Vogel. Es ist nur ein Versuch. Und genauso geht es den Autoren in der Bibel. Wir haben unglaublich viel in der Bibel über den Himmel. Aber die Autoren, die versuchen, Begriffe zu nehmen aus unserer Realität und damit etwas zu erklären, wofür wir eigentlich keine Worte haben. Sie kämpfen damit. Du spürst es ihnen richtig ab. Ich habe mir mal ein kurzes Beispiel genommen. Den Johannes zum Beispiel in Offenbarung 4 beschreibt er den Thron Gottes, wie das mal sein wird. Und dann sagt er, das sieht aus wie Jaspisstein. So sieht das aus. Oder ein bisschen wie Sardar, das sind die zwei Steine. Und vom Thron geht ein Leuchten aus, ähnlich wie bei einem Regenbogen. Okay, jetzt habe ich einen Regenbogen dazu. Und vom Aussehen ähnlich wie bei einem Smaragd. Der haut da einen Begriff nach dem anderen raus und so. Aber das sind alles wie, so ähnlich, wie, stell's dir vor. Aber ihm fällt es saumäßig schwer, etwas zu erklären, wofür wir keine akkurate Beschreibung haben. Und auch bei den Menschen, die heute Nahtoderfahrungen machen, die Erlebnisse haben, die übernatürlich sind, die meisten tun sich unglaublich schwer, das auf den Punkt zu bringen, weil wir keine Begriffe dafür haben. Wir Menschen, wir sind mit unserem Verstand gefangen in dieser Welt, so ein bisschen wie bei dem Anspiel, was wir gerade hatten. Das geht über unsere Vorstellung hinaus. Da kann es doch nichts drüber hinaus geben. Wir sind gefangen. Und die Beschreibungen in der Bibel zum Himmel, ich glaube, sie sind alle wahr, aber wir müssen sie in dem Bewusstsein lesen, dass die Dinge, von denen da die Rede sind, dass wir sie nie voll verstehen werden. Das Bewusstsein ist eine Vorbedingung, das müssen wir erfassen, einfach weil unser Verstand nicht dazu ausreicht, das zu verstehen. Das heißt, zwei Dinge als Vorbemerkung. Erstens, wir müssen die Beschreibung von der Bibel lesen als das, was sie sind, nämlich Vergleiche und Versuche, den Himmel so präzise und gut wie möglich zu beschreiben, aber nicht als absolut übertragbare Bilder, wo jedes Detail genauso stimmt. Das ist immer nur ein Teilaspekt von dem Wie, was nachher stimmt. Und das Zweite ist, wir müssen etwas akzeptieren, und das fällt uns Menschen schwer manchmal, dass wir es einfach nicht voll erfassen können werden. Bei jeder Beschreibung, es wird nachher trotzdem noch ein bisschen anders. Das müssen wir einfach akzeptieren. Das sind die zwei Vorbedingungen, wenn wir jetzt gleich über den Himmel reden. Was wissen wir über den Himmel? Wer eine Bibel hat, wir haben heute ein Bibelfeuerwerk. Ich freue mich richtig, da ein bisschen mit einzusteigen. Und es gibt noch viel mehr Bibelstellen. Ich musste jede Menge rauskürzen, ihr wollt euch ja nicht totschlagen. Aber ich habe versucht, die wichtigsten Dinge für euch mit rauszunehmen. Was wissen wir über den Himmel? Und wir werden uns das anhand der Bibel, anhand einiger Eigenschaften anschauen. Erstens, der Himmel ist ein realer Ort in einer Dimension, die für uns Menschen meistens unsichtbar ist. Real. Er ist konkret, er ist tatsächlich da. Er ist nicht nur so ein Bewusstseinszustand, wo wir vielleicht mal am Ende irgendwie hineinwabern, sondern die Bibel hat ein sehr, sehr klares Verständnis, es ist wirklich ein Ort. Ein Ort, an dem Gott, der Vater, mit den Engeln lebt und zu dem Ort auch Satan keinen Zugang mehr hat. In Matthäus 18, Vers 10, dort heißt es, und in Lukas 10, Vers 18, seht zu, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet, und dann, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel schauen allzeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Also das ist eine Beschreibung von dem Himmel mit einem sehr, sehr konkreten Ort, wo die Engel sind, wo Gott ist, wo die Anwesenheit Gottes ist. Und in Lukas 10, Vers 18, da sprach er zu ihnen, also Jesus sagt es, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Satan ist nicht mehr im Himmel. Der Ort, in dem Satan lebt, wo er der König ist, ist die Erde gerade. Aber im Himmel ist er nicht. Und es ist auch der Ort, von dem Jesus auf die Erde gekommen ist. Es ist der Ort, wo Jesus, nachdem er auferstanden ist, wieder hingegangen ist. Und es ist der Ort, wo er jetzt zur Rechten Gottes sitzt. Und es ist auch der Ort, von dem Jesus wiederkommen wird. Da lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 11, als die Engel da sind, um den Jüngern zu erklären, warum Jesus jetzt in den Himmel aufgefahren ist. Da sagen die Engel zu denen, hey, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier rum und glotzt nach oben? So ungefähr. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Wieder ein ganz konkreter Ort, eine reale Dimension, aber auf einmal ist Jesus weg. Er ist in anderen nicht mehr erfassbar für das menschliche Wahrnehmungsorgan. Der Himmel ist ein Ort in einer anderen Dimension, der von unseren natürlichen Sinnesorganen nicht wahrgenommen werden kann. Unsichtbar, aber trotzdem nicht weg. Und immer wieder in der Geschichte der Menschheit haben wir das, dass diese beiden Realitäten zusammenkommen, dass sie aufeinander überlappen, sich treffen. Zum Beispiel haben wir es beim Berg der Verklärung, diejenigen, die das Gleichnis kennen, die Geschichte kennen, wo Mose und Elia Jesus begegnet. Da prallen Himmel und Erde für einen kurzen Moment aufeinander. Ja? Oder bei so vielen Begegnungen, wo Engel in der Bibel vorkommen, die dann einen Auftrag weitergeben. Engel aus einer unsichtbaren Welt. Bei Abraham haben wir das, bei Maria haben wir das, bei Josef haben wir das, bei den Hirten haben wir das. Jedes Mal so ein Moment, wo der nur kurz dauert, aber wieder auseinandergeht. Kein dauerhafter Zustand. Bei den Propheten haben wir das, zu denen Gott direkt spricht. Oder bei Stephanus im Neuen Testament. Der Stephanus, ich habe das mitgebracht, aus Apostelgeschichte 7, Vers 55, dort heißt es, er aber, das ist Johannes gemeint, er aber voll Heiligen Geistes blickte zum Himmel empor, also wirklich in den Himmel hochgeguckt, und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und des Menschen Sohn zur Rechten Gottes stehen. Da war für einen kurzen Moment war dieser Vorhang weg vor einer Realität, die da ist, die aber für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar ist. Wir Christen, auch wir haben eine Verbindung zu dieser Realität durch den Heiligen Geist. Aber in der meisten Zeit können wir diese Realität nicht wahrnehmen oder nicht sehen. Das Zweite über den Himmel. Himmel und Erde, beide, werden einmal komplett neu gemacht. Komplett neu gestaltet. Alles, was wir hier jetzt sehen, die Sitzbänke, die Menschen, alles wird mal erneuert. Nicht nur wir Menschen, sondern die Erde und der Himmel. In Offenbarung 21, Vers 1, dort haben wir das. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer gibt es nicht mehr. Es wird eine Erneuerung geben. Und ich bin ehrlich gesagt mal richtig gespannt, wie das aussieht. Die Dinge werden völlig neu gestaltet und manche Dinge werden anders funktionieren, als wir uns das vorstellen oder als wir es heute kennen. Auch unser irdischer Körper wird irgendwann mal komplett umgestaltet. Und wenn wir die beiden Zwillinge da so vor Augen haben, bei denen ist es genauso. Da passt das Bild richtig gut. Essen über den Mund. Hä? Gab es noch nie. Kann ich mir nicht vorstellen. Wie soll das funktionieren? Leben über Atem. Im Bauch haben die nicht wirklich geatmet. So Schnappatmung, so ein bisschen Training. Aber die haben nie geatmet. Leben über die Nabelschnur. Die Nabelschnur ist weg, die Begrenzung ist weg. Diese kleine Blase war das ganze Leben, was sie gedacht haben. So groß ist die Welt. Und auf einmal, boom, explodiert die Welt in einer ganz anderen Dimension, die wir uns gar nicht vorstellen können hätten vorher. Die Welt wird einmal komplett umgestaltet und auch wir werden umgestaltet werden in einer Weise, wie wir uns das, glaube ich, gar nicht nur vorstellen können. Das macht es so schwierig zu erklären. Selbst die Tierwelt, alles, was wir haben, da gibt es diesen einen bekannten Vers aus Jesaja 65, wo es heißt, dass mal Lamm und Löwe so umgestaltet werden, dass die miteinander Gras fressen. Hä? Wie soll das funktionieren? Ja, eine Erneuerung. Hier lesen wir in Jesaja 65, Wolf und Lamm werden einträchtig weiden und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und die Schlange wird sich von Staub nähren. Sie werden nicht Schaden noch Verderben anrichten und auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Ihr merkt schon, eine Erneuerung mit etwas, was wir aber gar nicht uns so richtig vorstellen können. Ich bin echt mal gespannt. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen crazy. So, mein Kopf kommt da nicht mit. Es passt nicht zu dem, was ich in der realen Welt hier bei uns gerade erlebe. Aber ich freue mich auf diese Umgestaltung. Ich freue mich darauf, denn Gott sagt, es wird gut werden. Das Dritte, im Himmel gibt es keine Finsternis. Und zwar in zweifacher Weise. Wir hatten das vor 2 Wochen, eine geistliche Finsternis. Es ist ein Ende dieser geistlichen Finsternis, des Bösen, des Kreislaufs von Krieg, von Ärger, von Streit. Wir werden eine Welt haben, wo kein Krieg mehr ist, sagt die Bibel. Eine Welt ohne Egoismus, ohne Armut. Kein Leid, keine Tränen, keine Schmerzen, keine Beschwerden, kein Rücken, kein Knie. Die Dinge werden weg sein. Und ich weiß nicht, wie man das am besten beschreibt, aber es gibt gerade die Werbung, die läuft bei Amazon, wo ich so denke, das muss Frieden sein. Das muss wirklich Frieden sein. Wenn all diese Dinge umgestaltet anders sind. Und das Zweite, es gibt keine geistliche Finsternis mehr und gleichzeitig auch keine, ich habe kein Wort dafür gefunden, physische Finsternis, Helligkeit. Es ist ja keine irdische mehr, es ist eine himmlische. Deswegen, es wird hell sein. Wir lesen hier in Offenbarung 22, Vers 5, und es wird dort keine Nacht mehr geben. Keine Nacht mehr. Und sie bedürfen nicht eines Leuchters noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nacht gibt es nicht mehr. Auch wieder eine Umgestaltung der Welt, etwas, was wir uns nicht vorstellen können. Was dort aber sein wird, im physischen wie im geistlichen, eine Helligkeit, weil Gott den Raum erfüllt. Das Vierte. Im Himmel gibt es eine Art Lohn. Ein Lohn. Was es geben wird, ist etwas, was von einer himmlischen Qualität ist. Immer wieder lesen wir davon in der Bibel, dass wir keine irdischen Dinge mitnehmen können. Du kannst nicht den Geldbeutel mitnehmen, kannst auch nicht deinen Lieblingshocker mitnehmen oder seinen Sessel, in dem du drin sitzt. All die Dinge können wir nicht mitnehmen, so Gegenstände. Aber die unsichtbaren Dinge, die werden im Himmel zu einer Art Lohn, zu einer Art Schatz. Dinge wie Treue zu Gott, Dinge wie Nächstenliebe, Dinge, wo ich etwas getan habe, was kein Mensch gesehen hat, wo ich kein Lob bekommen habe, wird im Himmel zu einer Art Schatz für uns. Und diesen Schätzen sollen wir nachjagen, sollen wir hinterhergehen, wie eine Art Siegeskranz, den wir sagen, ja, den möchte ich, da freue ich mich drauf, den will ich haben. Deine Treue zu Gott hier auf der Erde wird Einfluss haben auf dein Leben im Himmel. Wer hier treu ist, zu dem wird Jesus einmal im Himmel sagen, in Matthäus 25, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Also ihr merkt, das ist ein ganz realer Ort mit realen Strukturen. Und ja, wir können etwas mitnehmen, einen Lohn. Aber nicht im Sinne von erarbeiten, Geld, wenn wir uns den hier nicht holen. Das Fünfte. Es ist ein Ort der Herrlichkeit Gottes. Der Himmel ist ein Ort, in dem alles vollendet und schön sein wird. In einem Ausmaß, wie es unser menschliches Denken sprengt. Wir können uns das gar nicht vorstellen, weil wir in der direkten Gegenwart Gottes sein werden. Direkt bei Gott. Und das gab es noch nie in der ganzen Geschichte dieser Welt. Noch nie. Ganz am Anfang waren wir bei Gott und sofort ging es los mit auseinander. Aber eine Herrlichkeit, die von der Präsenz Gottes so gefüllt wird. Im Alten Testament, wenn die Priester in das Heiligtum gehen, ne, dann können die da nicht rein, während Gott drin ist. Das heißt, dass ihr, wenn der Tempel von der Herrlichkeit Gottes erfüllt wird, dürfen sie nicht hinzutreten. Im Neuen Testament, da fürchten sich die Hirten, als dieser Moment nur kurz von den Engeln überschnitten wird. Da kommen die Engel und singen. Wir haben es ja jetzt gerade in Adventszeit. Und die Hirten fürchten sich sehr, mit großer Furcht heißt es da. Aber in der himmlischen Stadt, da werden wir Gottes Angesicht sehen können. Das ist eine Revolution. Sehen, Gott direkt gegenüberstehen. Wir werden die Kraft und die Heiligkeit der Gegenwart Gottes aushalten können. Und darum wird der Himmel ein Ort der Herrlichkeit sein. Die Herrlichkeit Gottes. Das Nächste, der Himmel, der hat ein vorbereitetes Zuhause für dich. Ein Zuhause und vorbereitet. Immer wieder macht es die Bibel deutlich, dass unser geistliches Zuhause, unsere wirkliche Heimat im Himmel ist. Die Gemeinde, die ist so ein, ich finde es richtig schön, die ist so ein Preview, eine Vorschau, Sneak Preview auf das, auf Gemeinschaft, auf Heimat. Deswegen haben wir es auch als einen unserer Aufträge, wir bieten Heimat, aber er ist nicht im Vergleich zur ewigen Heimat, auf die wir eigentlich hoffen. Die ewige Heimat, die wirkliche Heimat werden wir einmal erst dort finden. Denn der Himmel ist vorbereitet für all diejenigen, die Gott lieben. In Johannes 14, Vers 2, dort heißt es, euer Herz erschrecke nicht. Das sagt Jesus zu den Menschen, zu den Jüngern. Erschreckt euch nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin. Gehe hin voraus in den Himmel, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir mitnehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Jesus geht voraus. Und ganz ehrlich, ich finde es so schön, wenn man wohin kommt und weiß, da ist was vorbereitet. Kennt ihr das, wenn man wo zu Gast ist? Du kommst hin und da ist das Bett schon gerichtet, da liegt ein kleines so Schokolädle auf dem Ding. Und du sagst, ach schön, hat sich jemand Gedanken gemacht. Du kommst an und du fühlst dich gleich zu Hause. Und wenn du dann noch die Leute kennst und du weißt, das ist noch viel, viel mehr. Es ist ein Nachhausekommen. Ein Wissen, hier bin ich richtig, hier ist mein Bürgerrecht, hier gehöre ich hin, da soll ich sein. Das ist meine Bestimmung, hier zu sein, ein Zuhause sein. Und das Letzte, der Himmel ist ein multikultureller Ort voll von Anbetern. Ein multikultureller Ort. Offenbarung 7, Vers 9, da kommt es so richtig schön raus. Nach diesem, also Johannes sieht da verschiedene Dinge und dann beschreibt er dieses, und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, ohne Ende Leute, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Und die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, vor Jesus, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweigen in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Was für ein Multikulti-Riesen-Event. Kann man sich gar nicht vorstellen. Gott muss Multikulti lieben. Denn im Himmel werden wir einmal mit Menschen aus diesen allen Stämmen, Nationen und Völkern und Sprachen begegnen. Da werden Schwarze sein, da werden Weiße sein, da werden Inder-Deutsche, Juden. Und vermutlich werden wir Deutsche in der Minderheit sein. Ja, so viele von uns gibt es nicht. Wir werden dort sein, in einer Riesentruppe. Garantiert gibt es mehr Chinesen. Und wir werden uns darin wohlfühlen. Menschen aus jedem Zeitalter, von den Nomaden, aus der Zeit Abrahams, denen werden wir begegnen. Die werden dort sein. Menschen aus der Zeit der Jünger. Die Jünger werden da sein. Und aus der Zukunft, als es irgendwelche neumodischen anderen Handys gibt, die noch viel mehr können. Die können direkt mit dem Kopf kommunizieren oder so. Keine Ahnung. Die Zukunftsleute, die werden auch dort sein. Menschen, die Jesus lieben. Und wir alle werden dort sein und Gott anbeten. Vor seinem Thron stehend, ihn preisen für das, was er ist. Ich glaube, das muss ein unglaublicher Anblick sein. Das ist bestimmt verrückt, aber ich freue mich drauf. Und wenn wir hier im Gottesdienst zusammenkommen und Gott mit Liedern anbeten, dann ist es nur so ein klitzekleiner Vorgeschmack von diesem Chor im Himmel. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich freue mich auf diesen. Ich freue mich auf das, was Gott vorbereitet hat. Und wenn wir gleich zusammen mit dem Chor anstimmen auf ein Loblied für unseren Gott, dann ist das vielleicht für dich so eine klitzekleine Vorschau auf das, was mal im Himmel kommen wird, wo wir einmal erleben dürfen. Lasst uns gemeinsam in die Anbetung gehen. Ich bete noch vorher und dann Gott anbeten als eine kleine Vorschau auf das, was kommen wird. Geliebter Herr Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart, dass wir dich hier und jetzt schon erleben dürfen. Und ich danke dir für alles, was du vorbereitet hast. Herr, der Ort, in dem du bist, ist ein realer Ort, auf den wir zugehen. Und ich freue mich auf diese Ewigkeit bei dir. Herr, ich freue mich, die Menschen dort wiederzusehen. Und ich freue mich, dass du dort wartest. Vater, unser Kopf ist viel zu klein, um das auch nur ansatzweise zu verstehen, was du da vorbereitet hast. Es sprengt alle unsere Gedanken. Aber Vater, ich freue mich drauf. Herr Jesus, und ich danke dir, dass du wiederkommen wirst. Danke, dass du wiederkommen wirst und jeden von uns mitnehmen wirst. Herr Jesus, dir allein sei alle Ehre. Dich wollen wir anbeten. Auch mit dem nächsten Lied. Amen. Wunderbarer König.